Hebräer 9, Abvers 1. Ich möchte aus dem Hebräerbrief lesen, Kapitel 9, Abvers 1. Es hatte nun auch das erste Rechtssatzungen des Gottesdienstes und das irdische Heiligtum. Denn das erste wurde als Zelt verfertigt, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaustellung der Brote sind, deshalb es heilig heißt. Durch den zweiten Vorhang aber das Zelt, das sogenannte Allerheiligste, das den goldenen Räucheraltar und den Kasten des Testamentes hat, der von allen Seiten her mit Gold überzogen ist, in dem sich auch der goldene Krug befindet, das Manna und der Stab Aarons, der Sproste und die Tafeln des Testamentes. Hoch oben von ihm aber Cherubim der Herrlichkeit, die das Versöhnungsmittel beschatten, von dem jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar die Priester immer in das erste Zelt hinein und verrichten die Dienste. In das zweite aber einmal des Jahres allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er um seiner selbst und um der Fehler des Volkes willen darbringt. Damit legt der Geist, der Heilige, dies dar, dass der Weg zu den Heiligsten noch nicht sichtbar ist, solange das erste Zelt noch immer Bestand hat. Was ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit ist, währenddessen Gaben und auch Opfer dargebracht werden, die nicht imstande sind, in Bezug auf das Gewissen, den vollkommen zu machen, der einen Dienst verrichtet. Allein mit Speisen und Getränken und verschiedenartigen Waschungen und Rechtsansprüchen des Fleisches, die bis zur Zeit der besseren Einrichtung auferlegt sind. Christus aber, der als hoher Priester der zukünftigen Güter zu Hilfe kam, in dem besseren und vollkommeneren Zelt, nicht von Menschenhänden gemacht, dies heißt nicht von dieser Schöpfung, auch nicht mit dem Blut der Ziegenböcke und Kälber, sondern er ging mit dem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hinein und er erlangte eine ewige Erlösung. Denn wenn das Blut der Stiere und der Böcke und die Asche der jungen Kuh die besprengt, die verunreinigt sind, heiligt es zur Reinheit des Fleisches. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich im ewigen Geist selbst Gott untadelig darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und deshalb ist er Mittler eines neuen Testamentes, damit, da er im Tod war zur Loskaufung der Übertretungen unter dem ersten Testament, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbteils in Empfang nehmen. Denn wo ein Testament ist, wird es unvermeidlich den Tod dessen als notwendig hinstellen, der ein Testament machte. Denn ein Testament ist bei Verstorbenen unangefochten, weil es niemals gilt, wenn der lebt, der ein Testament machte. Weshalb auch das erste nicht ohne Blut eingeweiht ist. Denn wenn bei jedem Auftrag von Moses nach dem Gesetz dem ganzen Volk verkündigt wurde und er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und roter Wolle und Isop nahm, besprengte er es selbst, sowohl das Buch als auch das ganze Volk, während er sprach: Dies ist das Blut des Testamentes von dem, was Gott für euch auftrug. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alles wird im Blut nach dem Gesetz gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Nun ist es zwar eine Notwendigkeit, die Abbilder von denen, die in den Himmeln sind, diese zu reinigen, die himmlischen selbst aber mit besseren Opfern mehr als diese. Denn Christus ging nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum hinein, ein Abbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um nun unseretwillen vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht, damit er für sich selbst oftmals darbringe, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Denn sonst wäre es nötig für ihn, oftmals von Grundlegung der Welt an zu leiden. Nun aber hat er sich einmal in Vollendung des Zeitalters zur Beseitigung der Sünde mit seinem Opfer offenbart. Und soweit es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, hierauf aber der Urteilsspruch. Auf diese Weise wird der Christus, da er sich einmal darbrachte, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die ihn standhaft erwarten zur Rettung. Wir danken dem Herrn für die Gnade seines Wortes. Es ist gut, sich zu konzentrieren, Geschwister, weil es ein Text ist, der für uns sehr wesentlich ist. Der Hebräerbrief ist ja an Hebräer geschrieben. Das heißt, grundsätzlich ist er an Menschen geschrieben, die etwas davon verstehen, die wissen, wovon da die Rede ist. Und wenn wir uns den Tempel vorstellen, Geschwister, dann wissen wir, dass der Tempel bestimmte Räume hatte. Und da wurden die Gottesdienste abgehalten. Den Vorhof für die Nationen und so weiter. Aber im Tempel selbst war das Heiligtum und das Allerheiligste. Und wenn ihr denkt, dass das so einfach alles ist, möchte ich euch daran erinnern, dass selbst ein Petrus Schwierigkeiten hatte damit. Wie auch die Brüder des Jakobus, die von Jerusalem kamen. Und wodurch kam das, Geschwister? Es kam dadurch, sie hatten das ja vor Augen alles. Wisst ihr, der Mensch ist ja einfallsreich. Als der Herr Jesus seinen Geist aufgab, hatte er das Werk vollendet. Und was passierte im Tempel? Wer weiß das? Der Vorhang, der den Weg frei machte ins Allerheiligste, der war gerissen von oben an bis unten hin und hatte das Allerheiligste freigelegt. Damit war das Allerheiligste nicht mehr das Allerheiligste. Versteht ihr, Geschwister? Hier war das Heiligtum, hierhinter das Allerheiligste. Wenn jetzt der Vorhang gerissen ist von oben bis unten und der Vorhang ist frei, dann ist das ein Raum. Dann wird das Allerheiligste zum Heiligtum. Und was wurde jetzt gemacht? Was meint ihr, die hätten das so gelassen? Die sind hingegangen und haben den Vorhang wieder zusammengenäht. Das ist doch klar. Und damit war das wie früher. Und das machen Gottes Kinder, Geschwister. Genau das machen Gottes Kinder, die errettet sind. Sie haben ihr Fleisch abgelegt, denn ihr müsst hier Folgendes sehen. Solange das erste Zelt noch immer Bestand hat, wenn also dieser Glaube, dass Christus mich errettet hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich befreit hat von der Sünde und er ins Allerheiligste gegangen ist, und zwar in den Himmel hinein, um uns dort in einer ewigen Versöhnung mit dem Vater zu versöhnen. Denn das war ja der Punkt des Allerheiligsten. Es musste, da waren ja die Tafeln des Gesetzes drin in dem Kasten. Da war der goldene Räucheraltar und der Kasten, wo, haben wir ja gelesen, wo die Tafeln waren. Es geht um die Tafeln in der Hauptsache. Das war ja dieses erste Testament oder anderes sagen auch Bund. Das ist ein und dasselbe Wort. So, dieser Bund, er bestand ja noch. Er wurde jetzt nur geöffnet, der Raum, denn auf dem Deckel musste der hohe Priester seinen Daumen ins Blut tauchen und dann nahm er und träufelte das auf den Deckel. Damit war der Vater im Himmel versöhnt. Das war die Gnade des Alten Testamentes. Geschwister, Gott hat immer Gnade gegeben. Wenn einer meint, die Gnade ist eine Erfindung des Neuen Testamentes oder eine Gabe des Neuen Testamentes, das ist nicht so. Gott hat immer Gnade gegeben seinem Volk. Sonst hätten sie ja gar nicht existieren können. Wären sie alle verloren gegangen. Aber dadurch wurden sie, und das ist der Yom Kippur, der Versöhnungstag, der ist einmal im Jahr, das ist wohl der höchste Feiertag, und das ist doch klar. Und das ist in ganz Israel, ist das so, auch heute noch, und sie brauchen diesen Tag, wenn sie nicht gläubig an Christus sind, damit sie eine Versöhnung haben, denn das Opfer reicht nicht aus. Das ist offenbar hier. Aber dadurch, dass der Hohepriester jetzt in der Verbindung vom Volk zu Gott die Versöhnung einleitete, dadurch, dass das Blut auf den Deckel kam, sah der Vater das Blut, das Opfer. Und das war die Versöhnung. Deshalb steht ja hier geschrieben, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Aber das habt ihr verstanden. So wurden sie also versöhnt. Dadurch aber, dass Christus jetzt den Weg zum Heiligen, zum Heiligsten freigemacht hat, wurde das hinfällig. Es wurde bedeutungslos. Dieser Bund, er wurde gelöscht. Wie wurde er gelöscht? Durch das Opfer Jesu Christi wurde diese Tafeln wurden bildlich ans Kreuz geschlagen. Er hat sie ans Kreuz geschlagen. Der Jesus hat das aufgelöst. Diese Tafeln wurden unwirksam. Aber ihr müsst euch Folgendes vorstellen, Geschwister. Sie haben das wieder zugenäht und haben das weitergemacht. Und Gott musste den Tempel abreißen lassen durch die Römer, damit das endlich aufhörte, damit sie begriffen. Und sie haben es doch nicht begriffen. Versteht ihr? Gott hat den Tempel abreißen lassen, damit sie endlich begreifen, das ist zu Ende. Das Testament ist abgeschlossen. Das habe ich durch meinen Sohn am Kreuz beendet. Und wir haben das mit beendet, indem wir mit Christus gekreuzigt sind. Und so ist also das äußere Zelt weggenommen. Deshalb brauchen wir auch die Taufe. Denn die Taufe gibt uns ein neues Zelt. Das ist das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi. Wenn du im Wasser eingetaucht bist und du kommst heraus, dann ziehst du Christus an. Du ziehst seine Gerechtigkeit an. Du hast ein neues Kleid. Du bist völlig neu. Und der Tempel ist unwirksam. Aber sie hatten das immer vor Augen. Sie gingen in den Tempel, da wurde geopfert. Und dann ist das nicht so einfach. Deshalb hat der Herr den Paulus genommen und ihn nach Arabien geschickt. Und das hat Jahre gedauert. Das war nicht in 14 Tagen Urlaub nach Arabien in der Wüste, sondern da hat Gott ihn zubereitet und ihm alle diese Dinge, weil Paulus kannte das ganz genau mit der Opferung, mit dem, er war ja gelehrt, er war ja ein Theologe, ein jüdischer Theologe. Er kannte das ganz genau. Besser als jeder andere. Deshalb denke ich auch, das sind so meine Gedanken, hat Gott ihn genommen dafür, weil er das genau kannte. Er musste das, musste erkennen. Das muss man verstehen hier, um das zu begreifen. Ich kann aber jetzt, wenn ich Anteil habe an diesem wunderbaren Erlösungswerk Gottes, kann ich wieder hingehen, mach den Vorhang wieder zu und tu so, als hätte ich das alte Kleid noch. Weil das ist ja schön. Das ist wunderbar. Was meint ihr denn? Ihr müsstet das lesen. Die Juden hatten etwas anzubieten, was die Christen nicht hatten. Sie hatten ganz andere Gottesdienste. Und das hat die Leute begeistert. Und das begeistert einen, Geschwister. Chor. Im Tempel waren, glaube ich, 280 Sänger. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn die da gesungen haben. Mit den Instrumenten, was da los war in dem Tempel. Die Opferungen, das Ganze, der ganze Ablauf. Das war so gewaltig, so faszinierend. Was meint ihr, wenn ihr in einen Dom geht und da ist ein Gottesdienst, da kriegt ihr unter Umständen Gänsehaut. Da ist der Knabenchor, da ist die Orgel, da ist ein Chor, da sind die Gewänder, die Glöckchen, das Licht und alles so herrlich. Und genau das ist das, was das Fleisch braucht, Geschwister. Und deshalb muss man aufpassen. Wir neigen alle zum Mystischen. Das liegt in uns drin. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen zu verstehen, es geht nicht um den Chor, es geht nicht um die Musik, es geht um den Heiligen Geist, Geschwister. Der muss uns übernehmen. Wenn der uns nicht übernimmt, dann ist das so, als wenn wir den Vorhang zumachen und dann gehen wir immer wieder und opfern immer wieder neu. Wir bringen immer wieder dem Herrn die Sünden. Denn ihr müsst ihr Folgendes sehen, was hier steht. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich im ewigen Geist selbst Gott untadelig darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Nicht mehr dem Fleisch. Ein Gotteskind hat ein reines Gewissen. Und der Unterschied, ich erkläre euch jetzt den Unterschied zwischen Sünde und Sünde. Es gibt zwei Arten von Sünde. Wenn ich in eine Sünde reinschlittere, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich in eine Sünde reinschlittere, weil ich das nicht absichtlich gemacht habe. Es ist ein großer Unterschied, ob ich in eine Sünde reinschlittere oder aber, wie zum Beispiel David. David war in der Höhle. Ihr kennt das, wie der Saul hinter ihm her war. Und der Saul ging dann in die Höhle und bedeckte seine Füße. Er hatte eine Notdurft zu verrichten und setzte sich da rein. Der David war hinten drin. Jetzt hatte der David ein Gelüste. Und was macht er? Er geht hin und schneidet von dem Zipfel des Kleides von Saul, von dem Mantel, den er hatte, ein Stück ab. Und was lesen wir denn da im Samuel? Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er wusste genau, dass er das nicht durfte. Er hat ihn nicht umgebracht, aber er ist schon zu weit gegangen. Und er wusste das, weil der Saul war der Gesalbte des Herrn. Und da macht man sowas nicht. Dem schneidet man nicht einen Zipfel von seinem Kleid ab. Und das ist der Unterschied, Geschwister. Wenn man eine vorsätzliche Sünde macht, man plant etwas und man weiß genau, dass das falsch ist, dass das Sünde ist, dass das schlecht ist, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und das ist dasselbe, als wenn ich den Vorhang wieder zumache und dann brauche ich wieder eine Versöhnung mit Ziegenblut und Kälberblut. Dann fange ich wieder an, Herr, vergib mir meine Sünden und so weiter. Dann gehe ich wieder ins Alte Testament und dann brauche ich auch den Chor und dann brauche ich die ganzen Umstände, um meine Seele zu befriedigen. Aber die Seele darf nicht von außen befriedigt werden, sondern sie muss von innen befriedigt werden durch den Heiligen Geist, Geschwister. Das ist das, was das Evangelium will. Das ist der Weg des Evangeliums. Deshalb, wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst das Offenbaren des Heiligen Geistes erleben, dann gehen wir gestärkt und getröstet und mit Kraft nach Hause. Genau das ist das, was ein Gotteskind sucht und braucht, um zu überleben. Amen? So ist das. Und nicht Gitarren und Geige und Chor und Remi-Demi und Theater machen. Das ist fleischlich, Geschwister. Viele Gemeinden machen das. Und ich sage euch, das ist Fleisch. Was die Gemeinde braucht, ist Zungengesang. Wenn wir alle in Zungen gesungen haben und gehen nach Hause, dann haben wir alle so eine Brust und sind so breit. Weil wir von innen aufgebaut sind. Und das wird der Heilige Geist machen in unserer Mitte. Das ist unser Bestreben. Dann werden sich die Dinge verändern. Wir müssen also aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Und das hing selbst dem Petrus an, so etwas. Wir wissen das. Der Petrus, als er die Brüder da kommen sah, hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ihr seht, dann hat er den Vorhang wieder zugemacht und ist wieder in das Alte gefallen, in das Gesetz. Und ich sage euch immer wieder, Geschwister, das ist das, was der Geist mir offenbart hat. Die Gemeinde neigt immer zum Gesetz, weil der alte Wein besser schmeckt als der junge. Das ist so. Das Fleisch braucht das. Schön Gesang, Harmonie und alle diese Dinge. Wir wollen auch in Harmonie sein, im Heiligen Geist. Aber nicht von außen, Geschwister, nicht vom Fleisch her, sondern vom Geist her. Und wir müssen sehen, wenn wir dieses Opfer nicht verstanden haben und beziehungsweise nicht darin leben, dann können wir nur im Alten leben. Und dann brauchen wir, und das ist vor allen Dingen für die Brüder notwendig, die danach streben, die so etwas machen, sie machen das Volk Gottes damit abhängig von sich. Versteht ihr? Das Volk Israel war abhängig vom hohen Priester. Nur der hohe Priester konnte das machen. Niemand anders. Das hätte nie ein anderer gewagt, da reinzugehen. Sonst wäre er gestorben. Und man hat auch nie gelesen, dass das gewesen ist. Weil die ganz genau wussten, wenn du da reingehst, ohne Blut und ohne dich vorzubereiten, der hatte ja ein Band um sich, das nach draußen gelegt war. Wenn das passieren sollte, hätten sie ihn rausgezogen, weil keiner gewagt hat, da reinzugehen. Das hätte keiner gewagt, weil sie Angst hatten zu sterben. So ist es, Geschwister. Aber das Gesetz, wenn ich euch Gesetz predige, mache ich euch abhängig von mir. Ist das richtig? Ich frage die nochmal, ist das richtig? Nein, das ist ganz falsch, weil wir ein allgemeines Priestertum haben. Wir sind nicht abhängig von einem Bruder. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist und vom Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist ganz wichtig, Geschwister. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler. Wir dürfen keinen menschlichen Mittler nehmen, weil wir einen Mittler haben, der unser hoher Priester ist, und der heißt Jesus Christus von Nazareth. Und er sorgt für die Versöhnung, wenn du einen Fehler machst. Auch wenn du diesen Fehler machst, den ich hier gesagt habe, wenn du das planst, ist er immer noch gnädig. Aber dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und davon sind wir frei. Und du darfst kein schlechtes Gewissen haben. Lebe so, dass du kein schlechtes Gewissen hast, dann bist du im Frieden. Und das schlechte Gewissen kommt, wenn du die Liebe verlierst. Die Liebe zum Herrn verlierst, die Liebe zum Nächsten verlierst. Ob das Bruder, Schwester oder Frau oder Mann ist, das spielt ja keine Rolle. Dann kommt das schlechte Gewissen und das darf nicht. Da müssen wir sehr aufpassen. Das kann manchmal passieren, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Aber wir sehen hier, er hat es dargebracht, euer Gewissen zu reinigen von toten Werken. Und tote Werke sind Werke aus dem Fleisch, das ist nicht Geist. Wenn die Werke aus dem Geist sind, Geschwister, sind sie nicht tot, sondern sind sie lebendig, dann sind sie eine Glaubensfrucht. Das, was der Glaube wirkt. Deshalb ist es wichtig, das zu verstehen. Zieh den Vorhang nicht wieder zu und näh ihn zusammen und tu so, als wenn nichts gewesen wäre. Es ist total falsch. Der Vorhang bleibt offen. Amen. Wir sind frei. Frei, Geschwister. Das hat der Heilige Geist gemacht. Das hat Jesus mit seinem Blut gemacht. Er hat uns zur Freiheit berufen. Lasst uns also in Liebe leben, damit wir kein schlechtes Gewissen haben. Denn wenn ich meiner Frau etwas mache, was nicht richtig ist, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist nicht nötig, weil Jesus uns frei gemacht hat. Also liebe ich meine Frau zumindest so wie mich selbst und achte sie höher als mich selbst und dann passiert mir sowas nicht. Das ist jetzt ein Beispiel von wie vielen Fällen. Das ist ja klar. Wir suchen ja immer Beispiele beim Predigen, damit man das versteht. Lass dich nicht vom Irren, vom Feind betören und beirren und lass dich nicht von deinem Fleisch reizen. Das ist nicht einfach. Das wiederhole ich nochmal. Und weil Paulus das ganz genau, diese Zusammenhänge kannte, wie kein anderer von den Brüdern, kein anderer Apostel hat das so verstanden wie er. Deshalb, manche sind der Meinung, es ist ein anderer gewesen. Ich sage, das ist Paulus gewesen, der das hier geschrieben hat. Und man merkt das auch am Ende, wenn er am Ende spricht, von Timotheus und so weiter. Und ich denke nicht, dass die anderen das so hätten darlegen können, wie er das gemacht hat. Der Hebräerbrief, Entschuldigung. Der Hebräerbrief, Geschwister, ist ein gewaltiges Werk. Und ein Prediger, der sich an den Hebräerbrief heranmacht und den Heiligen Geist nicht hat, der wird barfuß gehen. So ist das. Weil man braucht hier Offenbarung. Es ist ein wunderbares Werk Gottes. Und der Herr soll dich trösten und stärken. Jesus Christus hat dieses alles wunderbar gemacht. Denn Christus ging in ein nicht mit Händen gemachtes Heiligtum. Das ist alles ein Abbild. Der Moses, der hat im Himmel das gesehen, was er unten hat machen lassen. Das hat er vom Himmel genommen. Das war im Himmel, Geschwister. Diese Stiftshütte und alles das, was da war, das hat er im Himmel gesehen. Und dieses Abbild vom Himmel hat er auf der Erde gemacht. So ist das. Und alles hat eine tiefe Bedeutung von diesen Dingen. Die Bretter, die mit Gold überzogen waren, die Füße, die aus Silber waren, die Decken haben ihre Bedeutung. Das ist alles eine Bedeutung auf Christus hin, auf das Erlösungswerk. Das hat alles mit dem Erlösungswerk zu tun. Geschwister, ich sage das euch noch tausendmal, wenn es sein muss. Es geht um das Erlösungswerk, es geht um den Gekreuzigten. Das, was er gemacht hat am Kreuz von Golgatha in Gethsemane, angefangen in dem Garten und in dem Präterium und so weiter. Das ist alles dieses wunderbare Werk, das er gemacht hat. Und das möchten wir begreifen, das möchten wir verstehen. Er hat alles wohlgemacht. Genau so ist das. Für dich und für mich. Wollen wir darin leben? Oder wollen wir den Vorhang wieder zumachen und hören uns die Chorgesänge an? Die sind nicht schlecht, Geschwister. Das ist nichts Böses, das ist nichts Schlechtes. Da haben die ja Jahrhunderte mit gelebt. Das hatte ja seine Wirkung. Aber es war zu Ende. Wenn es zu Ende ist, Geschwister, ist es zu Ende. Dann ist Schluss, da müssen wir nicht hinterherdenken. Es ist ein Neues. Und das neue, Geschwister, ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Und das kann nur vom Heiligen Geist sein. Sonst kann das nicht. Was anderes gibt es da nicht. Und deshalb wollen wir, dass alle eingetaucht sind in Heiligem Geist und Feuer. Dass der Herr kommt mit Kraft, mit überaus großer Kraft und uns füllt. Immer wieder neu füllt. Amen. Wir müssen diese Armut verlieren und reich werden in Jesus Christus, in der ganzen Fülle seiner Herrlichkeit zu leben, in dem Sieg, den er uns erworben hat am Kreuz von Golgatha. Und wir sind mit ihm beerdigt, begraben, also nicht beerdigt, sondern in den Tod gegeben. Wir sagen ja begraben, aber ist ja in eine Gruft gekommen. Und auferstanden zu neuem Leben. Packt das Alte nicht mehr an. Lasst das. Was davor war, das interessiert überhaupt nicht mehr. Und was gestern war, interessiert dich nicht mehr. Lasst es weg. Ein für alle Mal gilt das Opfer für ewig. Halte dich daran. Lass dich nicht beirren durch nichts. Es ist eine feste Zusage. Zur Vollendung der Zeitalter, zur Bestendung der Sünde mit seinem Opfer offenbart. Das ist das hier. Er wird nicht mehr kommen in Bezug auf Sünde, Geschwister. Hier steht, auf diese Weise wird der Christus, da er sich einmal darbrachte, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Das ist bei dir und bei mir, nicht für alle, für viele. Aber du und ich, wir zählen dazu. Zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die ihn standhaft erwarten zur Rettung. Die Errettung hat Stufen, das wisst ihr. Und die letzte Stufe ist die Entrückung. Und das wollen wir standhaft erwarten. Amen. Und das soll unsere Freude sein, bei aller Not, die da ist. Mehr oder weniger. Manche haben eine unsagbar große Not. Aber das soll uns in Freude versetzen, dass wir standhaft erwarten zur Rettung. Der Herr kommt bald. Amen. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber er kommt. Und wir sollen bereit sein. Und wie sind wir bereit? Der Vorhang muss offen bleiben. Amen. Lass ihn offen. Fliege nicht. Geh nicht ins Alte zurück. Bleib in dem Neuen, was Christus dir erworben hat. Ist das etwas? Das ist gewaltig. Wunderbar. Amen. Ja, so ist das. Und da möchte der Herr uns halten. Wir können nicht auf alles eingehen, Geschwister. Dann müsste ich Vers für Vers das machen und dann sind wir morgen auch noch hier. Aber ich denke, dass uns der Herr das, was er wollte, mitgeteilt hat, damit wir verstehen, geh nicht in das Alte zurück, obschon es so gut schmeckt. Es tut dem Fleisch so wohl, aber nicht der Seele. Die Seele wird krank dadurch, Geschwister. Dadurch wird die Seele krank. Mach dich frei völlig von dem Alten. Hab ein gesundes, gutes Gewissen. Denn Christus ist auferstanden. Amen. Er hat dich mit versetzt in den Himmel. Denn du bist ein Glied an seinem Leib. Und deshalb sind wir mitversetzt in die himmlischen Örter hinein, mit Christus am Thron. Und er vertritt uns bei dem Vater. Und du bist in seinem Blut, in seinen Wunden bist du geborgen. Auf ewig. Halleluja. Amen.